Simon is Vichorki, er ist die populäre, Simon ist Vichorki, scored tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Es ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast, Episode 96. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hi zusammen.
Mein Name ist Danilo und ja, welcome back. Fast wieder regelmässig sind wir da. Nein, ja, ziemlich regelmässig.
Hey, also ich meine, ab 2 kann man sagen, es ist regelmässig und letzte Woche aufgenommen, diese Woche aufgenommen. Meine Konstanz wäre nicht anders definiert im Duden.
Das stimmt. Und wir haben uns ja auch noch ein bisschen einpendeln. Wir haben ja beide neue Orte, wo wir arbeiten. Oder zumindest an neuen Tag. Und das haben wir jetzt schön können auf eine Dienstag legen. Von dem her genau. Passt das für uns gut. Ja, gute Woche gehabt bis jetzt. Anfang von der Woche.
Ja, also, ich kann wieder sagen.
Also, nach 2 Tagen. Jetzt, Fazit von der Woche.
Bis jetzt ist die Woche irgendwie 38 Stunden alt, also von dem her. nein, also Fazit bis von der Woche. Bis jetzt ist es tipptopp. Ich meine, am Montag habe ich frei und heute habe ich einen halben Tag geschafft. Also von dem her, es lohnt sich leben so bis jetzt. Mit dem Teil von der Woche auf jeden Fall.
Gut. Noch niemand vom Unterricht geflogen und... Du hast es auch überstanden, dann ist ja gut.
ja, nein, tipptopp.
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt in dieser Episode eigentlich dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar so ein bisschen bei der Preview. Letztes Mal haben wir die Pacific angeschaut, wir werden heute an der Central uns abarbeiten. Genau. Und ich würde sagen, wir starten sonst gerade mit unseren Pigeons of the Week. Dave, wen hast du rausgehauen?
Ich habe einen Spieler rausgehauen, der so ein bisschen grosse Schlagzeilen gemacht hat jetzt gerade. Und zwar nicht aus irgendeinem Grund. Es ist ein Spieler von einem von den spannendsten Teams in der NHL, würde ich sagen. Eins, der auch ein von den grössten und besten Fanbases hat. Ich glaube...
Arizona?
ganz genau. Nein, es ist ein Spieler und es ist eine Mannschaft, die, ich glaube, eine unglaublich erfolgreiche Zukunft vor sich hat. Ich glaube, spätestens jetzt ist klar, dass ich von Jake Sanderson von den Ottawa Senators rede. Jake Sanderson hat einen neuen Vertrag bekommen. Er hat jetzt noch diese Saison das letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag. Nachdem er an 5. Stelle overall 2020 drafted worden ist. Ein Verteidiger, sehr dynamischer Verteidiger. Letztes Jahr seine erste NHL-Saison gespielt, wo er gerade 77 Matches gemacht hat. Und er hat nicht gerade irgendein Vertrag unterschrieben, sondern für satte 8 Jahre und 8 Millionen und 50'000 natürlich noch. Genau, also Ottawa hat ein weiteres wichtiges Puzzleteil, wo jung ist, können langfristig an sich binden. Ich finde, Ottawa ist da so ein bisschen ein Vorzeige-Franchise, was das angeht. Man hat mit einem Tim Stützle, der ab diesem Jahr einen 8-Jahres-Vertrag hat, der läuft, mit Brady Tkachuk, der noch 2, 4, 5 Jahre Vertrag hat. Man hat in der Verteidigung noch Thomas Chabot, der doch auch noch 5 Jahre Vertrag hat, der ihn bis 31 nimmt, aber ja, und dann eben jetzt Jake Sanderson, der dann eigentlich bis 30 an die Sens gebunden ist. Und das sind so ein bisschen die langfristigen Verträge, die ich finde, die halt am meisten Sinn machen. Ja, es hat auch ein bisschen kritische Stimmen gegeben. Mein Jake Sanderson, ich habe es angedeutet, hat gerade mal irgendwie was 72 oder 73 Spiele gemacht, bis jetzt in der NHL. Wer die Match gesehen hat oder ein bisschen drin gesehen hat, 77 sind es gesehen. Der hat aber schon sehr gut gesehen, was für ein Spielertyp der Jake Sanderson ist. Er ist im Spiel ein bisschen überlegen oder einmal für sein Alter ist er schon unglaublich weit, einfach was auch im Kopf angeht und was gescheite Entscheidungen betrifft. Also er ist sehr, sehr ruhig am Böck, er löst extrem ruhig aus, er ist sehr bedacht. Ich kann aber auch sehr gut Transition spielen, also sowohl auf der Schlittschuhe wie auch mit auslösenden Pässen und so weiter ist er eigentlich jetzt schon der beste Spieler gewesen bei Ottawa in der Verteidigung. Und ja, also ich denke, wenn man etwas kann lernen aus dem Tim Stützle, seinem Vertrag, dann ist es, dass es sich durchaus sehr kann lohnen kann, jemandem einen 8-Jahres-Vertrag geben, bevor der Vertrag wirklich, der Rookie-Vertrag wirklich ausläuft. Ich meine, ich weiss nicht, was Tim Stützle den Vertrag D'Asio gekostet hat, nachdem er letztes Jahr in 78 Spielen 90 Punkte gemacht hat, fast 40 Goal geschossen hat. Das wäre sicher nicht günstiger geworden. Also ich finde es ein super Wett, das man gemacht hat auf einen jungen Spieler.
Mm. Nein, ich denke auch. Also klar, eben, es ist, er hat jetzt wirklich noch nicht den Leistungsnachweis auf höchstem Level erbracht. Von dem her finde ich Kritik auch durchaus berechtigt. Aber nichtsdestotrotz ein weiterer mutiger und wichtiger Schritt für die Franchise. Und ich finde es recht krass, so nach den Jahren, wo sie unter Melnik wirklich nicht viel wirklich Gutes gemacht haben. Ich meine, sie haben dort mit dem, klar, sie haben dort auch ein Team zusammen gehabt, sie haben wirklich auch gut drafted. Es ist, ich meine, sie haben ja durchaus gute Teams gehabt, aber halt, so die Management-Entscheidungen sind dann halt einfach wirklich nicht gut gewesen. Und das tut mir jetzt...
Das war halt der Projekt von einem Portemonnaie, das nicht geöffnet worden ist. Also das Management hat halt auch nicht freie Hand gehabt, so, oder?
Genau. Und das hat sich jetzt recht geändert und da finde ich, es ist der risikoreichste Deal, den sie bis jetzt rausgehauen haben. Und ich hoffe wirklich, dass es sich das lohnt. Aber so im Anbetracht mit auch Cap, wo wird aufgehen, glaube ich, wird der Loss, falls es einen wird geben, wird er sicher auch nicht allzu groß sein.
Genau. Und ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du von anderen Teams einen jungen Spieler holst. Das ist extrem teuer. Einen jungen, guten Spieler, wo du so einen Vertrag würdest wollen geben. Oder du denkst auf dem Free Agent mehr zu. Aber dann hast du so Leute wie jetzt einen, den man geholt hat, der Tarasenko zum Beispiel. Und einem 31-Jährigen, dem haben sie jetzt ein Jahres 5 Millionen Vertrag können geben. Ist natürlich, also klar, ist die viel angenehmere Variante oder viel die flexiblere, gescheitere Variante, anstatt einem Jungen so einen langen Vertrag zu geben. Also, ich finde, wenn du einen so hoch draftest, wenn du den siehst, wie der bei dir trainiert, du siehst, was ist das für ein Typ, du hast den gut und lang gescoutet, ich meine, da haben sie einen 5. Overall draftet, wo nicht jeder sicher war, ob der als 5. sollte gehen oder nicht. Nicht jeder hat auf dieser Liste gehabt, aber es sind unterdessen auch schon Redraft-Listen rausgekommen von dem Draft, wo der Tim Stützle als Nummer 3 gegangen ist. Vorher sind noch gegangen an Nummer 1 Alexis Lafrenière und an Nummer 2 der Quinton Byfield. Und in den Redraft-Listen sind nicht selten der Stützle als Nummer 1, das ist eigentlich der gemeinsame Nenner. Und dann nicht selten auch als Nummer 2 schon der Jake Sanderson gelistet gesehen. Von dem her haben wir da wirklich einen riesen Wandel für die Franchise können, das Fundament legen eigentlich für die Zukunft mit diesen zwei Top-Picks.
Ja, und dann hättest du eigentlich, jetzt hast du einfach langfristig hast mit einem Chabot und einem Sanderson, hast du schon eigentlich, wenn die nicht in der gleichen Linie, ich weiß nicht jetzt in welcher Linie, dass sie amigs gespielt haben, ob die zusammen gespielt haben oder nicht, aber wenn die auseinander nimmst, dann hast du einfach schon eigentlich in 2 von 3 Defensive Pairs so eine Leistungsträger drin.
Genau. Und ich meine, man hat jetzt noch den Luxus von einem Jacob Chychrun, wo man 2 Jahre noch sicher hat für 4,6 Millionen. Das ist auch ein sehr guter Vertrag. Ja. Von dem her, man hat sich da jetzt wirklich ein Zeitfenster geschaffen, wo es eigentlich keine Ausreden mehr gibt jetzt für Ottawa. Also es wird sicher eine sehr spannende Saison sein für die Sens. Und darum, der Hype ist real.
Mini-Pitch.
Wer hast du als? Genau, ja. Sag.
Natürlich habe ich Teal-Tinted Glasses an.
Nein.
Der Doug Wilson hat einen neuen Job antreten. Er ist bei den Pittsburgh Penguins untergekommen als, wenn ich jetzt mich richtig mag erinnere, als Senior Advisor. Und tut da eigentlich der Kyle Dubas unterstützen. Ich fand's, also ich has, es hat mich sehr gefreut, weil ich meine, so das letzte Update, das wir hatten als Sharks-Fan, da ist zurückgetreten, auch aufgrund wegen gesundheitlichen Problemen.
Gesundheit, oder? Ja.
Genau, wo man nicht so recht gewusst hat, es hat zeitweise wirklich gar nicht gut getönt. Mittlerweile eben ist er offenbar, es hat einen Doug Wilson Appreciation Night gegeben, dort ist er dort gewesen, aber jetzt auch nicht irgendwie voll bekräftigt, hat es mich gedacht.
Ja.
Und jetzt eben, es freut mich wirklich sehr, dass er da in einer Rolle gelandet ist, bei einem sehr jungen GM. Und ich glaube, da kann er sehr viel Erfahrung mit reinbringen. Und ich glaube, das ist der perfekte Werdegang. Und er hat die Franchise sehr lang sehr gut geführt. Von dem man kann da du bist sicher viel profitieren. Und es ist natürlich genau das Profil, das passt, oder? Der Doug Wilson hat mit einem sehr alten und alternden Core geschafft bei San Jose, hat das über lange Zeit sehr gut gemacht. Und ich meine, da ist jetzt sicher in der Situation, wo er du bist gut kann beraten.
Sicher sehr ein guter Match, das stimmt.
Genau. Das war meine Pigeon of the Week.
Sehr gut. Von den zwei wahnsinnig attraktiven Teams würde ich sagen, starten wir in unsere Preview und wir kommen zu einem wahnsinnig bisschen weniger attraktiven Team. Und zwar als erstes Team, das wir anschauen aus der Central Division, ist in alphabetischer Reihenfolge die Arizona Coyotes. Und ja, wir machen das ein bisschen wie das letzte Mal, so ein bisschen allgemein schauen, wie sieht die Situation ums Kader aus. Was haben sie für Trades gehabt, was haben sie für Signings gemacht, was ist zu erwarten. Vielleicht als allererstes, was mir auffällt, wenn ich denen ihre Cap-Friendly-Page aufmache. Arizona hat in den nächsten 3 Jahren jeweils nur einen Erstrunden-Pick, ihren eigenen. Aber sie haben dieses Jahr 3 Zweitrunden-Picks, nächstes Jahr 4 Zweitrunden-Picks und übernächstes Jahr 3 Zweitrunden-Picks. Also die haben, und dieses Jahr haben sie zum Beispiel auch 3 Drittrunden-Picks. Also die werden, bei denen müsstest du eigentlich im Moment nicht, könntest du eigentlich das Geld sparen für die erste Mannschaft, müsstest einfach das Geld bis zum Abwinken müsstest engagieren, weil die können auch einiges in ihrer Franchise bewegen in den nächsten paar Saisons. Einfach schon nur, was ihr das Draft-Kapital angeht.
Ja, das ist wirklich krass. Das Video, das wird ein Talentpool sondergleichen sein.
Ja, jo, also gut, ich meine eben, sie müssen natürlich dann auch noch finden. Klar, sie sind ein Team, das noch ein bisschen Capspace rum ist und alles. Gerade mal schauen, was haben sie jetzt so? Projected Capspace geht zwar noch für das, ja, bis jetzt nur 4 Millionen. Aber mal schauen, was da noch passiert. Und dann kannst du auf einmal wieder so Retention-Deals mitmachen und weiß ich was. Dann kommen wir vielleicht nochmal ein paar Picks dazu. Vielleicht kannst du auch mal noch in einem First abstauben und so. Es ist natürlich schon die Wahrscheinlichkeit, dass die Picks landen in der zweiten und in der dritten Runde, ist natürlich ungemein viel kleiner als vor allem im Anfang von der ersten Runde halt. Ich glaube, irgendwie, man sagt so, der Cut-Off ist irgendwie so in der Mitte von der ersten Runde, wo ein ziemlicher Drop stattfindet in Sachen Wahrscheinlichkeit, dass jemand mal ein Stammspieler in der NHL wird oder nicht.
Ja, es ist, aber eben, ich meine, sie erhöhen sich die Chancen.
Ja, definitiv.
Und ich meine, dann über 3 Jahre, dass du in der zweiten Runde vielleicht 2-3 Spieler hast, erhöhst du natürlich die Chance extrem.
Klar.
So viele Picks hast.
Genau.
Ja.
Was haben wir Trades gemacht?
Also ich Trades, du Signings, haben wir gesagt.
Genau.
Trades haben sie den Sean Dorsey geholt. Genau, von LA für einen 2. Runde-Pick 2024. Ja. Also sie hat den eigentlich.
Haben sie noch einen losgeworfen?
Genau. Steven Kämpfer, Brett Ritchie haben sie geholt. Genau.
Okay.
Jo.
Das ist
ja noch Salary Cap aufnehmen gewesen.
Genau.
Sonst ist eigentlich nicht viel gelaufen. Also vor allem der Sean Dursey ist jetzt noch im Juni basiert.
Ja, für, das ist sicher der Bruch, also böse gesagt jetzt, aber der bruchbarste Spieler von denen, die du jetzt genannt hast. Also gut, ich meine, Voracek, der hat eigentlich Karriere leider müssen beenden aus Verletzungssorgen. Von dem her ist das nicht ein Hockey-Trade in dem Sinn.
Mhm.
Free Agent Signings, ein paar interessante Sachen. Also mir kommt an zum Beispiel Jason Zucker, wo man für ein Jahr 5,3 Millionen verpflichtet hat. Ich weiss nicht, das wäre vielleicht jemand, wo man könnte an einer Trade-Deadline verschiffen, weil wenn der eine gute Saison spielt, dann wird er sich wahrscheinlich nicht wehren, um zu irgendeinem Team zu gehen, wo irgendwie noch ein bisschen Cap-Space hat und einen Push will machen für Playoffs. Dann hat man einen 2-Jahres-Vertrag mit Alexander Kerfoot gegeben, ein Flügelspieler, der ja, vor allem von der Leafs-Zeit her vielleicht auch kennt, und 28-jährig, 2 Jahre, 3,5 Millionen. Sicher nicht schlecht. Für mich zeigt das aber auch ein bisschen an, dass der Rest von der Liga nicht ein riesen Interesse am Kerfoot gehabt hat. Ein bisschen anders sieht das aus beim Matthias und jetzt entweder McKelly oder Macelli, mit zwei C hintereinander geschrieben. Der ist einer, den sie selber draftet haben, 22-jähriger Flügelspieler. Dem haben sie gerade einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Es hat so die vereinzelten Pieces, wo man sich auch vorstellen kann, dass die Franchise um die herum gebaut wird. Ich meinte auch, der Clayton Keller ist zum Captain ernannt worden, kann das sein? Und eben, dann so ein Macelli ist sicher eins von denen Core Pieces, aber auch ein Barrett Hayton, ein guter Center, 23-jährig. Natürlich dann einer der besten Prospects, was geht im Hockey allgemein mit dem Logan Cooley. Plus dann noch Dylan Gunther, der schon ein bisschen NHL aufgeschnuppert hat letztes Jahr auch. Und ich glaube, vor allem vorletztes Jahr höchstens ein paar Match. Also es hat durchaus jetzt schon interessante Pieces dort. In der Verteidigung natürlich der JJ Moser, wo wir als Schweizer natürlich ja, sehr spannend und sehr genau verfolgen. Bei Arizona. Er wird halt auch schon recht weit oben jetzt gehandelt. Also ich habe jetzt auch erst gestern oder so, er hat irgendeine Liste mit den Depth-Rankings quasi rausgebracht und dort ist er dann schon der zweitbeste Verteidiger gelistet gewesen. Und das durchaus auch so recht. Also wenn ich mir die Konkurrenz dort in der Verteidigung anschaue, man hat Matt Dumba geholt, das ist jetzt auch ein Free-Agent-Signing gewesen dieses Jahr, 3,9 Millionen, ein Jahresvertrag. Ja, der hat viel zu beweisen, aber ich weiss jetzt nicht, wie viel hinter ihm ich den Moser würde sehen. Und sonst, der hast du mit dem Dursey, der ist solid, der ist okay. Joshua Brown, das ist nicht spektakulär. Troy Stetcher, Jusso Valimaki, Victor Söderström, das ist ein Junge. Also, wieso nicht? Ich meine, ich glaube, der kann dort schon wirklich die Verantwortung übernehmen und sich entsprechend auch weiterentwickeln.
Schon. Ja, also ich meine, das Team mit den meisten Signings gesehen. Es sind fast 13 Signings, glaube ich, gesehen, was sie gemacht haben. Also, ja, gut. Gutes Team ausgetischelt, wahrscheinlich zu letztes Jahr. Ich muss jetzt ehrlich sagen, habe ich nicht mehr, also jo. Zumindest in der Breite.
Ja, yeah. Jo. Es ist sicher einiges an Capspace rumgesehen. Mich nimmt Wunder, wie viele von denen, die sie geholt haben, die Saison bei ihnen fertig spielen, weil es sind eben, wie gesagt, schon einige Einjahresverträge drin. Und eben auch mit Jason Zucker zum Beispiel, 5,3. Das wird sich irgendjemand dann auch leisten, wenn es gegen Trade Deadline geht, weil dann der Cap hit entsprechend schon ein bisschen runtergekommen ist und so weiter.
Eben, und ja, genau. Von der Wahl von den Spielern tut es mir auch, die sind so ein bisschen darauf abgezielt, so Trade-Deadline-Pickups. Also ich kenne jetzt gerade noch so einen John Leonard von den Sharks vor ein paar Saisons. Das war eben so Bottom-Line-Spieler, wo du dann nachher reinschmeissen kannst, wo du dann aber wieder an den AHL kannst schicken. Ja, von dem her, glaube ich, ist da das Ziel klar vorne. Sich möglichst gut aufstellen und dann nochmal ein paar Picks wahrscheinlich laden. Obwohl, ich weiß nicht, was sie noch mehr wollen. Okay.
Ja, aber sie haben halt schon die Top-Elite-Picks. Also eben Logan Cooley, haben wir gesagt. Aber du brauchst halt schon noch ein, zwei wirklich gute Picks.
Ja, das ist so, ja.
Zum vorne reinkommen dann irgendwann einmal. Falls die Mannschaft dann noch an dem Ort spielt, das ist dann die andere Frage.
Also, welche Nation hat Matthias Makelli?
Ja, also wenn du so sagst, also nein, wenn du so sagst, ist er wahrscheinlich irgendwie ein Finn, aber ich weiss, dass er in Finnland Eishockey gespielt hat, aber das...
Ich kann es eigentlich Italienisch aussprechen.
Ich weiss schon, aber...
Aber er ist tatsächlich Finn, ja.
Aber ich habe gewusst, Makelli. Er hat in Finnland gespielt. Weil er hat mal irgendwie mit dem Robbie Arventi, jetzt so mit dem Sense Prospect zusammen, irgendwie bei Ilves oder irgendjemandem gespielt. Darum habe ich das gewusst. Darum habe ich jetzt einfach Finn gesagt, wenn du so gefragt hast.
Ja. Okay, ja, mit dem Elli, das könnte ja schon noch Finnisch sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein italienischer Nachname ist.
Nein, natürlich. Gut. Ich würde sagen, wir lassen die armen Arizona Coyotes vor sich hinsuchen in dieser Wüste und gehen weiter zu einer Mannschaft,
die... Was ist eine Playoff-Prediction?
Ah, nein.
Okay, gut. Ja, dann ja. Gehen wir weiter.
Gehen wir weiter. Und zwar zu einer Mannschaft, die ja, eine sehr spannende Offseason hatte, in dem das eigentlich schon lange klar ist, was wird passieren. Sie haben Nummer 1 Draft begonnen und entsprechend dürfen den Connor Bedard in ihre Franchise holen. Wir haben es natürlich von den Chicago Blackhawks. Ich habe keine Ahnung, was haben die für Trades gemacht diesen Sommer?
Trades haben sie gemacht. Ja, doch noch einige im Juni haben sie gemacht. Ian Mitchell haben sie, ja, also ich meine, sie haben Taylor Hall geholt. Haben sie da wieder weggeschickt? Nein. Genau, Taylor Hall haben sie geholt. Nick Foligno von den Boston Bruins für Ian Mitchell und Alec Regula. Noch nie gehört. Josh Bailey haben sie geholt von den New York Islanders. Sie haben den Corey Perry noch geholt. Kurz vor dem Retirement von den Tampa Bay Lightning.
Das da sind sie so geholt und dann haben sie ihm gerade ein Einjahres... Ich glaube, da wäre ausgelaufen gewesen, der Vertrag. Ich meinte, da haben sie irgendwie geholt und dann...
Signing haben Rights, genau. So. Ja.
Ja.
Genau.
Speziell irgendwie.
Ja, von dem mal...
Ich weiß nicht, warum Corey... Also er hat für 4 Millionen ein Jahr unterschrieben. Aber, also ich weiß ja nicht. Hätten wir da jetzt müssen holen? Hätten wir da müssen für den traden, weil man Angst hatte, dass ein anderes Team kommt und dem 4,5 geht und dann geht dann nicht zu Chicago?
Gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass
er... Um zu sagen, wie wichtig du, lieber Corey, du bist für uns so wichtig. Wir haben sogar noch einen Pick aufgegeben für dich. Komm und spiel mit uns.
Ich habe schon das Gefühl, ich glaube, also ich stelle mir den schon als sehr Charakter vor. So. Ich glaube, so einen Charakter, den du jetzt wirklich nicht viel wahrscheinlich findest in der Liga. Also wenn ein Jumbo...
Sicher.
Willst, behaltest du dann auch lieber... Also,
dass er einen Vertrag bekommen hat, da habe ich gesagt, also wenn er will, wollte weiterspielen, was er offensichtlich wollte, dass er einen Vertrag bekommt, ist klar, aber ich meine, also hast du den Trade gerade vorgetragen, was haben sie denn, einfach irgendwie einen 7. Runde-Pick übergeschoben, oder?
Ja, genau, einen 7. Runde-Pick.
Okay, aber trotzdem, also ich weiß nicht, als wäre irgendeine Mannschaft, also, boah, ich finde es jetzt ein bisschen speziell, irgendwie, als wäre irgendeine Mannschaft gekommen und hat ihm irgendwie mehr als 4 geboten oder so ähnlich. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Aber
vielleicht hätten ein Tempo anyway. Wollen behalten.
Ja, jo, aber...
Dann haben sie gesagt, nein, aber...
Dann hat er einfach können sagen, er unterschreibt nicht. Du unterschreibst nicht. Dann, also weißt du, er hätte ja nicht müssen bei den Hawks jetzt unterschreiben. Naja, egal. Sehr viel Smoke um eine sehr marginale Entscheidung, wo das Roster jetzt nicht wahnsinnig wird beeinflussen bei Chicago. Ja, was haben sie für Signings gemacht? Kann ich gerade mal schauen. Wo sind wir da? Da sind wir. Jo, also Andreas Athanasiou hat mir 2 Jahre Vertragsverlängerung gegeben. 2 Jahre 4,25 Millionen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als wenn er jetzt bei einer guten Mannschaft gewesen wäre. Eben, mit Nick Foligno hat man ein Jahr 4 Millionen Vertrag gegeben. Corey Perry die genau gleiche. Ryan Donato hat man 2 Jahre 2 Millionen gegeben. Und dann eben per Schiedsrichter hat man dem Philipp Kurashev 2 Jahre 2,25 Millionen Vertrag gegeben. Ja, das sind jetzt keine schlechten Deals. Bezeichnend ist, dass eigentlich, wenn man bei Cap Friendly schaut, praktisch niemand mehr als 2 Jahre lang Vertrag hat bei Chicago. Ich denke, das zeigt auch so ein bisschen den Stand der Mannschaft. Die Jungen, die sind jetzt erst am Kommen, die spielen noch in ihren Entry-Level-Deals oder sind noch nicht mal in der NHL angekommen. Und von den älteren Spielern, ja, da kann man gut ein paar Ein- und Zwei-Jahres-Verträge verteilen, die dann entsprechend auch ein bisschen teurer dürfen sein, einfach weil es nicht drauf ankommt, weil man den Cap hat im Moment.
Ja. Ja, ich find's recht cooler Mix. Also kommt natürlich darauf an, wie der Connor Bedard dann auch noch einschlägt. Kann natürlich sein, ja, wenn er so einen Impact hat wie ein Connor McDavid, dann wird
das
er natürlich
ich nicht gerade, ehrlich gesagt.
Dem was, Team von Anfang an helfen. Ich gang auch nicht, also ich finde, du kannst das keinem Spieler irgendwie aufbürden.
Nein. Eh nicht. Aber wenn jetzt, ich glaube, die Diskussion an Playoffs oder nicht, die ist ja auch da relativ müssig, würde ich sagen. Also da müsste einiges recht schräg laufen, damit Chicago in Playoffs kommt. Aber Connor Bedard, was denkst du, was ist so realistisch, Goal und Punkt?
Ich sag so 30 Goal könnte er erreichen. Habe ich so das Gefühl, wenn er was ich so gehört habe, ich meine, ich bin kein Scout, keine Ahnung. Ich bin absolut alleine. Ich schaue die Spieler. Ich sehe, dass McDavid besser ist als jeden anderen Spieler auf dem Eis. Aber was ich so gehört habe, ist, dass er halt wirklich einfach einen sehr guten Schuss hat. Und
okay.
Von dem her, ja, ich tippe mal so auf 30 Goal. Und dann, was kommen wir noch? Wie viele Assists kommen da noch dazu? Ja, vielleicht so 30 Assists, 60 Punkte.
Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich sag, der macht irgendwie etwa 21 Goal und 25 Assists. Also ich glaube, der bleibt knapp unter 50 Punkten und wird so eine richtige Enttäuschung in seiner Rookie-Season einfach haben, einfach weil er ein hartes Jahr wird haben in Chicago. Aber schlussendlich hoffe ich eigentlich, dass er 80 Punkte macht. Ich finde das immer geil, wenn jemand in die Liga kommt und irgendwie einfach so, egal wer schon wie lange du spielt und wie gut du als Goalie bist und wer, also einfach so ein bisschen auch den Respekt nicht haben, sondern einfach gerade kommen und einfach gerade mal der Liga ein bisschen die Stempel aufdrücken. Das ist immer extrem cool, wenn das Spielen gelingt. Darum hoffe ich mir das auch für ihn. Ich wäre jetzt einfach nicht überrascht, wenn das eben nicht so kommt und darum, ich würde jetzt mal in die andere Richtung tippen und sagen, er knackt die 50 Punkte nicht ganz.
Aber wir denken beide nicht, dass er einschlägt wie einem.
Also ich sehe ihn jetzt nicht als Point per Game, sehe ihn jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich meine, hey, strafe mich Lügen. Ich fände es geil, wenn er einschlägt. Finde Chicago nicht ein wahnsinnig tolles Team. Einfach so ein bisschen, was man alles gesehen ist irgendwie. Das ist alles noch ein bisschen frisch irgendwie. Und ein bisschen wenig Lehre daraus gezogen worden, habe ich das Gefühl. Da hat Connor Bedard nicht viel dafür.
Gut. Ja, du hast gesagt, Playoffs nicht.
Ja.
Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, muss ich sagen. Trotzdem Connor Bedard, aber zuerst habe ich eigentlich, als ich ins Kader angeschaut habe, habe ich gedacht, eigentlich noch relativ ausgeglichen. Aber wenn ich mir dann überlege...
Alt.
Ja, wenn ich mir überlege, also gerade so Center-Positionen, ich meine, dass dann, weiß nicht, Tyler Johnson oder so First-Line-Center war, wenn es nicht der Connor Bedard ist, dann, ja, ist es schon ein bisschen dünn.
Ja.
Und dann wird es auch nicht dicker, wenn du dann abscrollst. Von dem her, muss ich vielleicht meinen ersten Impuls zurücknehmen und ich denke auch, es reicht denen so nicht in den Playoffs.
Ja. Ja.
Dann, was steht das nächste an?
Das nächste haben wir Colorado Avalanche. Ja, ein Team, das letztes Jahr in der ersten Runde überraschend sich in den Playoffs verabschiedet hat. Und für alle, die sich jetzt die Ohren reiben, aus erstaunen, ja, wir haben das mal sogar ein Playoff-Tree vor uns, haben wir noch gesehen, wer in welcher Runde ausgeschieden ist.
Nochmal, wir sind doch lernfähig.
Condolences an alle, die das letzte Mal zugelassen haben und gefunden haben, ei, wie kann man nur einen NHL-Podcast aufnehmen und nicht wissen. Scheint, ich bin nicht sicher, was genau das ich gesagt habe, aber ich glaube, ich habe sogar mal darüber gerätselt, ob der Matty Beniers noch Rookie ist oder nicht. Und er ist letztes Jahr Rookie of the Year geworden, hat den Calder gewonnen. Also von dem her ist das eigentlich schon fast noch das grössere Verbrechen, das begangen worden ist von mir.
Genau. Sommer, aber wir sind nicht voll, wir sind noch eben im Trainingscamp vorbereitet.
Ganz genau. Und wir sind Oldschool-Spieler, die noch ein bisschen mit Sommerspeck ins Trainingscamp einreisen und nicht schon voll durchtrainiert und ready. Nein, Colorado eben letztes Jahr ein enttäuschendes Ende für sie. Gegen Seattle in der ersten Runde haben sie sich geschlagen gegeben. Ja, also ich habe jetzt gerade noch kurz nachgeschaut, weil das doch noch recht wichtig ist, wie es dem Gabriel Landeskog geht. Er hat letztes Jahr zuerst mal verpasst wegen einer Verletzung. Mhm. Und ich habe gesehen, sehr bitter, er verpasst auch die ganze Saison. Und zwar hat er eine Transplantation im Knie müssen machen und wird darum die ganze 2023-2024 Saison ebenfalls verpassen.
Boah.
Das ist natürlich ganz eine bittere Pille. Ja. Die Avs haben aber reagiert mit einem Trade, den ich sogar noch weiss, aber vielleicht kannst du da gerade einhängen.
Genau, sie haben von den Nashville Predators den Ryan Johansson geholt. Ja, und haben Nashville Predators dazu bekommen, dass sie noch 4 Millionen retained haben von dem 8 Millionen Vertrag. Das heisst, stand jetzt die Ryan Johansson oder geht der Colorado Avalanche mit 4 Millionen auf den Cap. Im Gegenzug haben sie den Alex Galchenyuk losbekommen, der jetzt, glaube ich, ein Professional Tryout macht. Glaube nicht bei Nashville. Ja, dann haben sie, sonst haben sie eigentlich nicht groß etwas gemacht. Ross Colton und Johnny Fairbrother haben sie geholt und noch Picks. Aber natürlich schon der Ryan Johansson sollte das Loch zumindest ein bisschen stopfen. Ich habe ihn eigentlich immer einen recht tollen Spieler gefunden, so ein bisschen centermässig. Ich mag mich noch erinnern, damals, als er in die Liga kam, ist so ein bisschen mit dem Joe Thornton verglichen. Ist jetzt natürlich nicht leistungsmässig überhaupt nicht dran angekommen. Letzte Saison bei den Nashville Predators hat er noch 55 Spiele gespielt. Hat dort 28 Punkte gemacht. In der Saison vorher ist er so bei 63 Punkte gelandet in 79 Spielen. Es ist so, ich glaube, da könnte etwas kommen. Ich glaube, das könnte aufgehen. Ich glaube, er ist 31, wenn er sein Game wieder ein bisschen findet, in einem Team, das ja um ihn herum auch sehr gut ist, könnte das, glaube ich, recht gut funktionieren. Von dem her bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich denke auch, ja. Also, der eine, den du erwähnt hast, Ross Colton, den man geholt hat von Tampa, dem hat man auch noch ausgestattet mit einem neuen Vertrag. Und zwar 4 Jahre, 4 Millionen. Ist bei Tampa so ein bisschen, ich meine, die meistens Drittlinienspieler gesehen, hat etwa einen halben Punkt pro Spiel gehabt. Ich glaube, das könnte gut aufgehen. Man hat es letztes Jahr ein bisschen gesehen, bei Colorado ist dann halt amigs, wenn es vorne fehlt und dann die aus der dritten in die zweite Führer rutschen und so weiter und so fort, dann hat es ein bisschen gefehlt in der Tiefe. Könnte natürlich jemand sein, der so ein Loch stopft. Wie gesagt, der Dennis Malgin, der letztes Jahr dort war, der ist ja nachher auch so ein bisschen in so eine Rolle reingeschlüpft, wo dann mal nicht nur der Landeskog, sondern auch noch andere auch noch gewählt haben gleichzeitig. Es wird sich müssen zeigen. Ich glaube, es ist immer noch ein Kader, das unglaublich top-heavy ist. Also wo du mit einem McKinnon, mit einem Rantanen und wenn es ihm gut läuft, mit einem Nichushkin 3 Offensivspieler gehabt hast letztes Jahr, die gut sind, die stark spielen, die liefern. Und dann wird es halt schon der Johansson brauchen, wo dann wirklich noch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen der Backup von denen ist, der dann auch mal einspringen kann, wenn halt die Punkte nicht von diesen Leuten kommen. Das wird es schon brauchen. Ich glaube, die fast aus meiner Sicht größere Stärke liegt eigentlich bei den Fs in der Verteidigung. Dort finde ich, also gerade ihre Top 4 finde ich sehr stark, wo man mit einem Cale Makar hat, der einer der besten Verteidiger ist in der Liga, da gibt es keine Diskussion darüber. Aber auch mit einem Sam Gerrard, mit einem Josh Manson, den man geholt hat von den Ducks, meinte ich. Josh Manson, der eher so ein bisschen fürs Gröbere zuständig ist auch. Aber man hat halt auch dann wieder das andere, man hat Bowen Byram, der eher so ein bisschen für einen dynamischen Teil auch vom Spiel zuständig ist. Und man hat auch noch Devin Toews, der, ja, also ich glaube, da haben wir irgendwie mal für einen Second geholt von den Islanders sozusagen. Also ich finde, ihre Verteidigung ist extrem gut aufgestellt. Und ja, in der Offense, das wird Top-Spieler wert, das Reissen. Das Problem ist halt, wenn mehr als einer von diesen Top-Spielern verletzt ist, dann wird es sehr schnell sehr schwer. Oder wenn es der Top-Spieler mal nicht läuft. Weil an Tiefe ist da wirklich nicht viel rum im Kader, aus meiner Sicht. Und an Capspace auch nicht. Also ich weiß nicht, was sie da noch auf die Verletztenliste tun oder so, aber sie haben im Moment minus 5 Millionen Capspace. Sind also drüber. Da steht jetzt, dass der Lance Cork schon auf Long-Term Injury Reserve ist, was quasi dazu führt, dass sein Gehalt abgezogen wird. Das heisst, ich weiß nicht, was da noch passiert, welche 5 Millionen da auch noch verschwinden werden oder ob ich etwas falsch lese. Aber ja, man wird das sehen.
Ja, ich will dich jetzt gerade bestärken, um dir zu zeigen, dass wir doch nicht so Pigeons-mässig unterwegs sind, oder nicht immer zumindest.
Aha.
Und zwar, ja, der Josh Manson haben sie genau im Trade von der Ducks geholt, das hat gestimmt. Und der Devin Toews, hast du gesagt, irgendwie für einen Second-Round-Pick, sind sogar zwei Second-Round-Picks gesehen. Von der Colorado Avalanche haben sie den geholt. Und
nein,
haben
das ist
zwei
der Colorado Avalanche.
Und haben ihre zwei Second-Round-Pick 21-22 weggeschickt. Und wer ist der 21-Pick Second-Round 16
und
overall
Islanders?
Worden?
Was?
Nicht. Also, Colorado Avalanche haben Devin Toews geholt.
Aha, von den Islanders, oder?
Genau. Und Islanders haben von der Colorado Avalanche der 2021, genau, und der 22 Second-Round pro. Der 21 Second-Round-Pick ist 60 overall gewesen. Jetzt noch ein Tipp. Nicht Islanders haben dann am Schluss eigentlich gepickt. Und es ist ein Schweizer.
Es ist ein Schweizer?
Ja, 21 drafted worden. Wir haben schon über ihn geredet in der heutigen Episode.
Dann muss es eigentlich der J.J. Moser gewesen sein.
Genau. Das ist eigentlich schlussendlich rausgekommen. Spannend.
Okay.
Trade-Tree.
Full Circle. Und das innerhalb von der gleichen Episode. Also,
ja, wow.
Peak Performance. Also, wie gesagt, wir tun langsam unsere Sommer-Gemütlichkeits-Speck abtrainieren und kommen auch langsam richtig Saisonform. Beim Podcasten.
Und vielleicht noch etwas, was ich auch sehe, der Gabriel Landeskog hat eben 21-22 sein letztes Spiel gemacht. Er hat dort 51 Spiele gemacht und hat in den 51 Spielen 30 Goal, 29 Assist für 59 Punkte. Das war ein Pace zu irgendeinem 94 Punkte oder so.
Das ist schon bitter. So
ja.
Bitter. Vor allem, das ist einer, der hat so jung schon in die Liga gefunden. Er ist dann zumal zumindest der jüngste Captain gesehen von der Liga. Oder in der Liga.
Mm.
Und ja, das ist einfach... Ja, es ist ein Sport, wo der einfach nicht verzeiht. Das ist... Das kann wirklich unglaublich schnell gehen. Und ich will jetzt so nicht drauf beschweren, aber ich meine, man hat letztes Jahr schon davon geredet, sieht man den Landy nochmal auf dem Eis. Und ich glaube, jetzt nach dieser Operation geht er sich wahrscheinlich, so wie ich das jetzt einfach mal pro forma einschätze, die beste Chance dazu, indem dass er einfach gesagt hat, hey, flicken wir es richtig, es geht lang, ja. Aber dann nachher gebe ich mir nochmal eine richtige Chance.
Absolut richtige Entscheidung, finde ich.
Definitiv. Ja. Ich meine, er ist jetzt auch schon, also er ist jetzt 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er ist Mitte 20 oder so. Ich weiß nicht, für mich ist er immer noch jung. aber nein, er ist also schon 30. Aber ja. Gut. Ja, was denkst du? Die Avs wäre das erfolgreicher als letztes Jahr? Erste Runde out. Denkst du das mal für mich?
Ich habe schon das Gefühl, ich glaube immer noch, also der Core, wo man ist sehr gut. Ich glaube, sie haben auch ohne Landeskog können brillieren. Ich glaube, also mit einem Landeskog wären sie definitiv Stanley Cup Kandidat. Ich sehe es sicher in den Playoffs. Ich denke auch über die erste Runde raus. Ja.
Okay.
Du?
Ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das Jahr wird sehr Hot bitter. Take. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird sehr bitter und ich habe das Gefühl, dieses Jahr längt der Avalanche knapp nicht in die Playoffs sogar. Ja, also ich sehe sie gerade ganz knapp außerhalb der Wildcard. Es hat einfach auch noch andere Teams in der Division, die nicht so schlecht sind. Also jetzt nicht gerade die ersten zwei, die wir darüber geredet haben, aber eigentlich alle, die jetzt da kommen. Und bei den Avs vertreibt es halt einfach wirklich nichts. Also, Du hast einen Top, wie wir gesagt haben. Du hast Top-Spieler und wenn es denen nicht läuft, dann ist das Team völlig am Arsch. Und ich meine, das kannst du bei den meisten Teams sagen, aber bei den Avs ist nachher einfach Flaute, ist nichts mehr umsonst. Darum, ich behaupte jetzt mal, es könnte auch wirklich hart werden für den Avalanche.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen gerade zum nächsten Team. Das war Dallas Stars. Dallas Stars sind letztes Jahr Zweiter geworden in der Central Division. Sind dort dann auf Minnesota Wild getroffen, haben sich dort 4-2 durchgesetzt in der ersten Runde. Dann sind sie auf Seattle Kraken, unerwartet eigentlich, getroffen. Und in Colorado haben sich dort haben sich 4-3 durchgesetzt. Knapper eigentlich, als man erwartet hat. Und sind dann im Halbfinale, auf die Vegas Golden Knights getroffen.
Conference Finals, ja.
Genau, Conference Finals auf die Vegas Golden Knights. Und dort ist dann Endstation gewesen.
4-2 haben sie die Serie verloren.
Genau.
Ja, wie gesagt, ich habe es vorher kurz gesagt, wenn ich den Playoff-Tree nochmal angeschaut habe, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das Teil war. Ich weiss nur noch, ich habe noch so im Hinterkopf, dass wir darüber geredet haben, wie Jason Robertson in den Playoffs nicht so ganz dritt gefunden hat. Und mir immer gesagt haben, ja, wenn der jetzt noch kommt. Ich meine, er hat am Schluss jetzt trotzdem auch in 19 Playoff-Spielen den 18 Punkte gehabt. Also an ihm ist sicher nicht gelegen, dass es nicht noch weiter gelangt hat. Aber ist ein spannendes Team, auf jeden Fall. Du hast zwei Oldies, die schon länger dort eigentlich an der Spitze standen, mit dem Tyler Seguin und dem Jamie Benn. Das ist aber noch der Oldie mit dem Joe Pavelski, der einfach nicht schlecht wird. Der tut da wirklich eigentlich alle Gesetze von der Menschheit zum Trotz, tut er weiterhin seine Ablenker-Goal schiessen und einfach wirklich eigentlich eine starke Saison an die nächste Reihe. Ich muss gerade mal schnell schauen, was der letzte Jahr 77 Punkte gemacht. Das ist irgendwie seine drittbeste Saison in seiner ganzen Karriere. Hat eine ist 78 und eine ist 79. Ah, und eine ist 81, okay. Also viertbeste. Aber also eigentlich hat er vier sehr gleich gute Saisons gehabt in seiner Karriere. Und letztes Jahr war eine von denen.
Ich glaube, alle über 30.
Ja, also wirklich wie ein guter Wein, der noch ein bisschen besser wird mit dem Alter. Aber man sieht also ein bisschen die Generation, die hinter dran kommt bei den Dallas Stars, mit einem Ty Dellandrea, mit einem Wyatt Johnson. Aber auch in einer Verteidigung, Nils Lundqvist, Thomas Harley. Das sind alles Leute, die Ja, wo eigentlich erst so ein bisschen am Tritt fassen sind, zum Teil schon mehr oder weniger Rollen hatten, fix, irgendwie in der Top 9 und so weiter im Kader, wo aber ja, immer mehr werden, Schlüsselspieler werden und dann natürlich eben ein der jungen Superstar, den sie haben, Jason Robertson, das wird auch spannend, den weiter zu verfolgen.
Ja, trademäßig sind sie eigentlich relativ ruhig unterwegs gewesen. Sie haben Fredrik Olofsson weggeschickt, sie haben den Colin Miller geholt, Verteidiger, wenn es mir recht ist. Nein, weggeschickt, Entschuldigung. Von dem her ja, haben sie eigentlich spielermässig niemand verpflichtet, sondern nur weggeschickt.
Okay.
Wie sieht es bei den Signings aus?
Signings, sie haben den Matt Duchene haben sie geholt. Für ein Jahr 3 Millionen. Das ist sicher ein Wett, wo man gut so machen kann. Matt Duchene, der Buyout geholt hat in Nashville. Das heisst, das hat sicher auch in die Karte gespielt, dass der Matt Duchene gerne auch für ein bisschen weniger Geld spielt, weil er einfach noch einen zweiten Arbeitgeber in dem Sinn hat, der einfach zahlt, ohne dass er arbeitet dafür. Was haben sie da sonst noch so gemacht? Eigentlich sehr wenig. Also sonst sind alle ihre One-Way-Deals eigentlich an junge Spieler gegangen, die einfach mehr oder weniger ein Jahr verlängert haben. Auch so Craig Smith, wo Erfahrung mit 33 ins Kader bringt, ein Jahr 1 Million. Also man hat da wirklich so ein bisschen nichts sich für die Zukunft gröber verbaut. Man hat natürlich die, die ich vorher gesagt habe, im Core. Man hat aber dort, habe ich auch noch ein, zwei weggelassen, mit einem Rupe Hintz, der unglaublich gut spielt die letzten paar Saisons, wo mit 26 im besten Eishockey-Alter ist. Du hast Miro Heiskanen mit 24 in der Verteidigung, der auch einfach wahnsinnig spielt. Und dann hast du noch den Joe Pavelski von der Verteidigung, der Ryan Suter, der mit 38 einfach auch ja, einfach immer noch seine Leistung dort bringt. Also ich meine, er ist ja nicht der Spektakelspieler und so weiter. Er ist eher so ein bisschen für die einfacheren Sachen zuständig. Und darum, ich habe jetzt auch nicht irgendwie seine Analytics angeschaut von Ryan Suter oder so, aber ich höre wenig Unzufriedenheit über ihn. Von dem her nehme ich an, dass er seinen Job, den er hat, dort gut macht. Und mit noch 2 Jahren 3,6 Millionen ist es jetzt auch nicht so, dass er einen Vertrag hat, der irgendwie, weiss ich, wie die Mannschaft zurückhält.
Aber er hat nur eine Nullbilanz. Plus minus.
Ja, ja.
Nein, ich muss sagen, ja, was soll ich sagen? Ich finde es ein sehr, sehr geiles Team. Ich mag zwar Dallas nicht wirklich so als Team, aber die Mannschaft, die sie dort zusammen haben, mit dem Mix von Veterans, Jamie Benn, der auch einfach eine Saison raushaut, irgendwie nach 3 Saisons, wo er so um die 40 Punkte gemacht hat, haut jetzt eine raus mit 33 Goal, 78 Punkte, wo er irgendwie zuletzt im 2017, 2018 gemacht hat. Und,
aber wer findest du jetzt da? Wer siehst du eher weiter vorne jetzt am Ende der Regular Season? Dallas Stars oder Colorado Avalanche?
Dallas.
Ja, ich auch.
Ja.
Also ich meine, in einer Playoff-Serie, da kann McKinnon und McCarty können das reissen und so, aber über 82 Match, wo du so angewiesen bist auf die Einzelnen, da nehme ich einfach Dallas, wo jetzt da wirklich viel Qualität, viel gute Junge, viel gute Vets, viel gute Verteidiger, Flügel, im Goal mit dem Jake Oettinger sind sie auch gut aufgestellt.
Also, Matt Duchene.
Ja, Matt Duchene, den du geholt hast. Also ich finde, Dallas ist für mich eigentlich underrated. Ich gehe jetzt so weit, aber für mich sind die ein bisschen kein Favorit auf den Stanley Cup, wobei das eigentlich nicht wirklich ein mega Hot Take ist, wenn sie letztes Jahr in den Conference Finals gewesen sind.
Ja, ich frage natürlich, ob sie eben, ob die Veteranen das Level noch können halten.
Hallo, willst du jetzt gerade zu einem Joe Pavelski-Doubter werden oder was? Da hätte ich von den Sharks-Fan also nicht erwartet.
Es war entgegen jeglichen Statistiken und also zumindest seinen Statistiken. Entgegen seinen Statistiken.
Ja.
Ja, nein, bin ich gespannt.
Ich würde sagen, wir gehen eine Mannschaft weiter, Und zwar zu der Minnesota Wild. Sagen manche, wenn ich jetzt überhaupt nicht wahrgenommen habe in dieser Offseason. Minnesota Wild, wo letztes Jahr in den Playoffs in der ersten Runde gegen Dallas ausgeschieden sind. Ja, sind ein bisschen aus dem Fokus gerutscht, seit unser Schweizer Trumpf nicht mehr dort ist, muss ich ehrlich sagen. Seit der Kevin Fiala zu den LA Kings gewechselt hat.
Sind die Augen von der Welt so nicht mehr auf Minnesota.
Ganz genau. Nein, ich meine, klar, es ist immer noch das Team von Kirill Kaprizov, aber immer wie mehr auch von Matt Boldy, das weiß ich. Man ist bei Minnesota auch sehr, sehr gespannt auf Marco Rossi, der ins Kader kommen wird dieses Jahr. Hat, glaube auch schon ein, zwei NHL-Match gespielt. Das muss ich jetzt schnell schauen. Ja, 19 hat er letztes Jahr gemacht. Also, er hat letztes Jahr ein bisschen gespielt. Marco Rossi, der, glaube ich, auch recht zu kämpfen gehabt mit Covid, wenn es mir recht ist. Ja, was sicher noch speziell ist bei Minnesota, man hat eigentlich sehr erfahrene Verteidigung, eigentlich mit zwei Ausnahmen. Die beiden jungen Spieler, wo man sich auch viel davon verspricht, sind Brock Faber und Caelan Addison. Die sind beide, also mit 21 und 23, so ein bisschen die Outliers. Alle anderen sind ja, eigentlich 30 und älter in der Verteidigung bei Minnesota. Also mit John Merrill, Alex Goligoski, Jacob Middleton, Jonas Brodin, das ist der Middleton ist 27. Und der Jared Spurgeon, der Captain ist, mit 33. Also in der Verteidigung sicher sehr erfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass Minnesota letztes Jahr sehr viel von ihrem Goalie profitiert hat. Philipp Gustafsson hat letztes Jahr sehr eine gute Saison gespielt. Man hat jetzt auch den Vertrag mit ihm verlängert. 3 Jahre, 3,75 Millionen. Hat letztes Jahr eine Fangquote von 93,1% in der Regular Season, in den Playoffs auch 92,1. Er und Marc-André Fleury, die das Tandem bilden. Ja, was soll ich sagen? Ich finde viele Gäste sind eigentlich geile Sieg. Aber irgendetwas sagt mir, dass es dort ein bisschen bröckeln wird im Goal. Und es wird, wenn du nicht aufs Goal ist, kannst verloren, dann wird es einfach schwierig. Aber wirklich ein Grund dafür gibt es eigentlich nicht, weil Gustafsson hat letztens eigentlich sehr stark gespielt. Ich weiß auch nicht, wieso mein Wetterknie gerade zwickt bei dem.
Ja, sie haben per Trade haben sie einen jungen Maxim Kajcovic geholt. Und Patrick Maroon von der Tampa Bay Lightning. Das ist eigentlich so der einzige Deal, der jetzt hier im Sommer noch gelaufen ist. Genau. Ja,
Patrick Maroon. Aber die Signings ist nicht... Also, man hat noch den Brandon Duhame hat man noch ein Jahr 1,1 Millionen. Er und der Gustafsson, das sind die einzigen zwei One-Way-Deals, die seit Anfang Juli verteilt worden sind.
Ja, also mir hauen sie jetzt nicht vom Sockel, muss ich ehrlich sagen. Nee. Klar, der Zuccarello hat eine gute Saison gehabt, letzte Saison. Hat in 78 Spielen 67 Punkte gemacht. Das ist... Mhm. Ist ja okay für einen 36-Jährigen. Kirill Kaprizov hat sicher abgeliefert. Matt Boldy hat 63 Punkte gemacht. Eriksson Ek auch 61. Das sind so ein bisschen die Leistungsträger. Und dann kommt der rechte Drop-off mit, wo sie dann so 38 Punkte, 37. Ja, und dann haltet sich aber Scoring recht lang. Also, es sind schon Spieler um, die in der Tiefe könnten scoren, aber eben, ich denke, die Saison, ich sehe sie gar nicht in den Playoffs. Aber ja, prove me wrong. Aber ich denke, das wird nichts.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte so Colorado-Style. Es könnte sehr, sehr knapp werden mit einer Wildcard oder so ähnlich. Aber ich müsste mir jetzt erst mal aufschreiben, wer ich überhaupt drinnen sehe, damit ich wüsste, ob ich jetzt noch ein Plätzchen frei habe für die oder nicht. Aber,
stimmt, alle das.
Ja, genau. aber ich denke, es könnte tendenziell vielleicht knapp länger. Vielleicht, wobei Wildcards sehe ich eigentlich nicht wirklich in dieser Conference, dafür habe ich eigentlich die andere fast ein bisschen stärker gefunden, rund um die Oilers und Kings und Kraken und Canucks und Golden Knights. Von dem her wäre das aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nur drei Plätze aus der Central werden. Und dort sehe ich jetzt, ja, also Dallas sicher. Und dann, ja, kommen wir noch dazu.
Ja.
Dann wäre, ich sage auch, in der knapp bis nicht drin, Minnesota Wild.
Gut, dann kommen wir zu den Nashville Predators. Romagnosi-Team hat das letzte Jahr gerade knapp nicht geschafft. Die sind ja bis zum Schluss noch bei dem Wildcard-Rennen in der Central drin gewesen, sind am Schluss auf dem 5. Rang gelandet mit 92 Punkten. 3 Punkte hinter den Winnipeg Jets, wo sie gerade noch überholt haben. Ich glaube, wir haben es auch noch davon gehabt, wer dort reinkommt, und haben uns eigentlich nicht gehofft, Winnipeg Jets, weil wir gedacht haben, ja, eben, dort ist zu viel Turbulenzen. Und, ja, aber schlussendlich haben es die Winnipeg Jets gemacht, sind dann rausgefallen. Mhm. Und Nashville Predators haben von außen reingeschaut.
Genau.
Ja. Wie gesagt, ein Trade, den wir ja schon angesprochen haben, ist mit Dallas gesehen, nein, mit Colorado gesehen, Ryan Johansson, den sie weggeschickt haben. Genau, dann haben sie sonst eigentlich vor allem Picks geholt. Also ist es ein bisschen klar, welche Richtung, dass sie da gehen wollen. Picks aufladen, Leistungsträger abgeben. Ja, aber Signings, da haben sie nämlich ersetzt, ja. Ryan Johansson.
Ja, da haben sie ersetzt, und zwar mit dem Ryan O'Reilly. Dem haben sie 4 Jahre, 4,5 Millionen Vertrag gegeben. Der Ryan O'Reilly, der gefunden hat, es sei ihm ein bisschen zu viel Druck in Toronto. Er steht nicht ganz so gerne im Fokus und geht lieber auf Nashville, wo er ein bisschen kann durch die Stadt laufen, ohne dass er da gerade jedes Mal irgendwie irgendwelche Boulevardpresse am Arsch kleben hat. Man hat auch noch einen 2-Jahres-Vertrag mit Gustav Nyquist gegeben. Das finde ich spannend. 2 Jahre, 3,1 Millionen. Dann hat man da noch die Tings, der Luke Shen.
Stimmt, da haben sie ja, ja, Toronto haben sie da.
Haben sie ein bisschen gefleased, also haben sie sich ein bisschen ausgenommen. Also ich meine, die sind via Free Agency da angekommen. Ja, also man hat das Team jetzt nicht gerade verjüngt mit diesen Signings. Also Nyquist ist 33, Luke Shen ist 33, Ryan O'Reilly ist 32. Das ist, ist okay Bast. Für das State, wo die Mannschaft ist. Ja, also ich denke, mir ist ein bisschen... Man muss irgendwie fast hoffen, dass man es irgendwie einfach auf die Reihe bekommt. Und der Run, den man mal hatte in die Stanley Cup Finals, wo man dann an Pittsburgh gescheitert ist, dass man das nochmal irgendwie anbekommt. Weil, ja, du hast halt einfach Spieler, die jetzt in ihrer Prime sind. Du hast Jussi Saros im Goal, der sackstark ist. Du hast Romagnosi, der letztes Jahr nicht, aber vorletztes Jahr fast 100 Punkte gemacht hat. Und auch sonst. Also, ich meine, wenn du schaust, wer haben sie jetzt da? Der Ryan O'Reilly. Ja, wo ist der Dings angekommen? Ist der irgendwie... jetzt habe ich gerade gedacht, da haben sie nicht Philip Forsberg. Okay, ist verletzt. Gerade gedacht, der Trade habe ich verpasst.
Der hat auch noch 50 Spiele gemacht, letzte Saison. Ja, aber okay, hat doch 42 Punkte gemacht.
Habe ich mich schon von hinterfragen, ob der nicht bei Nashville ist und ich den Trade vergessen habe. Aber nein, der ist einfach verletzt. Ja, für mich ein Team, das voll in der Kategorie von Colorado, Minnesota und jetzt eben Nashville. Für mich ist das ein bisschen ein Bündel an Teams, die sich noch um den gleichen Platz streiten, je nachdem.
Der Thomas Novak hat er erst auf dem Schirm gehabt. Center 26 hat noch 1-Jahres-Vertrag 800.000.
Mhm.
Hat letzte Saison in 51 Spielen 17 Goal, 26 Assists, 43 Punkte gemacht. Nicht schlecht. Also,
ja.
Punktet wieder Philipp Forsberg.
Ja. Also, es könnte knapp werden, aber für Romagnosi hoffe ich natürlich auf jeden Fall, dass sie in die Playoffs kommen.
Ja. Was man noch sagen kann, der Michael Granlund, der ist ja, also der ist, gut, punktemässig ist er dann aufgelistet, aber der ist ja zu den Pittsburgh Penguins und in dem Drei-Team-Deal dann zu den Sharks kommen. Genau. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie nicht in den Playoffs. Oder? Mhm. Ja, ich glaube, also klar, sie haben jetzt ein bisschen auch ums Alter vom Josi umbauen. Ich glaube, das ist immer gut, wenn du ein bisschen schaust, okay, deine Core-Spieler, also du gehört jetzt Josi definitiv dazu. Ich glaube, Core-mäßiger geht es nicht mehr. Dass du dort so ein bisschen Spieler hast, die im ähnlichen Alter sind. Das siehst du oft, das macht ja auch ja, um einen Crosby herum haben sie das ja auch oft gemacht, dass du dann doch noch irgendwie so Altersgenossen hast, damit da der Gap nicht allzu groß ist. Aber ich glaube, es reicht nicht für sie.
Ja. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Mannschaft weiter. Also eben, ich schließe mich an und sage, tendenziell wird es sehr knapp. Ja. Ich muss mir überlegen, ehrlich gesagt, was da jetzt noch kommt. Und meine zwei ja. Playoff-Plätze. Irgendjemand muss ich ja dann noch in Playoffs schicken, oder? Aber,
ich wollte also, sagen, meine nächsten zwei, die meine ist einfach in Playoffs.
Ja, das ist so.
Vielleicht kommt auch nur ein Team in Playoffs.
Nach einem Ausschlussverfahren müsste noch etwas kommen. Genau. Nein, als nächstes auf der Liste haben wir St. Louis Blues. St. Louis, was letztes Jahr nicht in den Playoffs geschafft hat. Eine Mannschaft, die, ja, ich weiß nicht, sie sind nicht alt, sie sind jetzt auch nicht mega jung, sie sind eigentlich so ein bisschen, wenn ich jetzt das Kader anschaue, zumindest bei den Forwards sind sie so ziemlich im besten Eishockey-Alter, auch in der Verteidigung, weil man bedenkt, dass man als Verteidiger durchaus noch ein Jahr mehr auf der wie sagen wir, auf dem Gewissen kann haben, auf den Knöcheln kann haben, und trotzdem noch die Leistung bringt, dann sind sie eigentlich dort auch eigentlich voll noch in ihrem Win-Zeitfenster quasi. Und aber ich sehe es jetzt schon nicht top. Aber was man noch muss, ich glaube, sie haben ein bisschen etwas an Tiefe. Also jetzt gerade, wenn Jordan Binnington mal halbwegs seine Emotionen kann in den Griff bekommen und nicht einfach der grösste Arsch der Liga ist, dann nachher ist er ein vernünftiger Goalie. Man hat mit Joel Hofer einen Goalie, der sehr gut ist, der noch jung ist, 23. Man hat einen Verteidigungscore, der sich sehen lassen, finde ich, mit Justin Falk, Tory Crew, Colton Pareko. Nick Leddy würde jetzt nicht ganz im gleichen Atemzug sagen, aber ja, haben wir sicher vernünftig. Und dann hast du einige Pieces vorne drin, die halt ja, die schon noch spannend sind. Ob es dann reicht, boah, ja, jetzt irgendjemand muss ich dann mal jetzt in den Colorado Avalanche, aber auch in den Playoffs. Aber Jordan Kyrou, das ist natürlich ein Spieler, der sehr spannend ist. Auch Robert Thomas, Pavel Buchnevich, unter Umständen auch, je nachdem, was er entscheidet, dass er für eine Saison hat. Buchnevich, den man ja von den Rangers geholt hat. Und wo dann eigentlich eine sehr gute erste Saison bei den Blues hat, mit 73 Spielen, 76 Punkte. Gut, ist letztes Jahr auch über einen Point per Game, das war einfach noch ein bisschen verletzt. Ja.
Geholt haben sie ja noch den Kevin Hayes von den Philadelphia Flyers für einen 6-Runden-Pick. Yeah. Und die Flyers haben noch 3,5 Millionen von dem Salary retained, das heisst, also 50%. Das heisst, noch 3,5 Millionen. Zählt er jetzt gegen einen Cap bei den St. Louis Blues. Finde ich einen recht interessanten Deal. Ich meine, Kevin Hayes hat letzte Saison bei den Philadelphia Flyers in 81 Spielen 18 Goal gemacht, 36 Assist, das heisst 54 Punkte. Finde ich, also ich meine, klar, für den Deal, den er vorne gehabt hat, nicht gut, oder zu wenig, aber ich meine, für die 3,5 Millionen, die jetzt kostet, also wenn er das kann abrufen kann, finde ich es ein Top-Deal. Mhm. Auch um Jordan Kyrou, der letzte Saison wirklich abgeliefert hat mit 73 Punkten in 79 Spielen. Buchnevich, genau, Braden Shen, Robert Thomas, das sind schon Brandon Saad, das sind jetzt alles Spieler, die können punkten. Und auch Justin Falk in den offensiven, sehr produzierenden, kann man es offensiv producing forward. Offensiv produzierende Verteidiger. Genau.
Nein, finde ich. Ist mir letztens noch über einen Twitter-Feed drüber gekommen, den Kasperi Kapanen, den sie im Kader haben.
Stimmt.
Suspected for drunk driving vor 5 Tagen in Finnland. Jo, soll ich sagen. Besoffen Autofahren ist sowieso per se schon mal immer uncool. Ich glaube, in Finnland können es für ihn noch besonders teuer werden, weil also zumindest Speeding-Bussen sind dort, wenn du schnell Auto fährst, sind lohnabhängig. Und
Timo.
Von dem her, das könnte eine teure Sache werden, wobei eben, also spätestens wenn einer besoffen Auto fährt, dann hört es mir Mitleid auf von dem her. Mal schauen. Vielleicht spielt er extra motiviert, damit er nochmal einen guten Vertrag bekommt nächstes Jahr, um wieder ein bisschen Geld auf dem Konto zu haben, nach dieser Busse, die er jetzt bekommt vom Staat.
Da ist der Timo Selene nach Kalifornien gezogen.
Wahrscheinlich. Weil er dort wahrscheinlich mit dem Golfcart kann antrunken, kann heimfahren vom Golfplatz zu sich heim und wieder retour und so.
Genau.
Jo, ich sag's am Schluss, wer jetzt da in Playoffs kommt und wer nicht. Blues, siehst du raus?
Ja, ich finde es ein sehr gutes Team, ja.
Okay. Signingsmäßig ist nämlich eigentlich nicht gelaufen bei denen. Also, das ist, das sind nur minimalste Deals gewesen. Dann, eine Mannschaft haben wir noch, die Winnipeg Jets.
Mhm.
Die sehe ich in den Playoffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es eine sehr spannende Mannschaft, die einen grossen Deal gemacht hat mit LA. Da kannst du nachher nochmal genau die Pieces sagen dazu. Aber vielleicht ist es fast am besten, wenn du mit dem in die Mannschaftsvorstellungsrunde da reinstartest.
Genau, sie haben mit LA Kings eben ihre Core Center weggeschickt. Also einer davon, der Pierre-Luc Dubois. Wo unzufrieden war, das hat sich auch recht abzeichnet. Haben geholt dafür der Gabe Vilardi, Alex Iafallo und Rasmus Kapari, das plus ein Second-Round-Pick. Ich meine, gerade, ich glaube, der Kapari, oder zumindest,
also heißt Kupari.
Vilardi. Ja.
Vielleicht hast du viel Campari, vielleicht bist du im Kopf bei Campari, weil es warm ist und so, keine Ahnung.
Campari. genau. Nein, es sind eigentlich drei Spieler, die noch relativ jung, also zumindest der Vilardi und der Campari sind, glaube ich, noch relativ jung. Gabriel Vilardi hat jetzt letzte Saison wirklich seine Breakout-Season gehabt. Der hat in 63 Spielen 23 Goal, 41 Punkte gemacht. Das war so ein bisschen seine Breakout-Season gewesen. Der Kupari auch 23. Hat letzte Saison in 66 Spielen 3 Goal, 12 Assists, 15 Punkte gemacht. Das ist wirklich sehr überschaubar. Der Alex Iafallo, der ist ein bisschen erfahrener mit seinen 29 Jahren, ist aber so ein stetiger Point Producer gewesen, hat seine 15 Goal im Schnitt etwa geschossen für die LA Kings. Von dem her finde ich, haben sie zwar einen Spieler verloren, haben aber das können, tut es mir so ein bisschen decken mit doch zwei Center-Spielern, die ein bisschen Upside haben, ja.
Du hast es auch und am Anfang Spieler, der unzufrieden war. Also ich meine, eine langfristige Zukunft mit dem Pierre-Luc Dubois, das ist nicht eine Option gewesen. Von dem her, du hast müssen irgendeine Lösung finden. Und für das, finde ich, ist das ein extrem solider Return, den du geholt hast. Wie du gesagt hast, das sind auch so ein bisschen 24- und 23-Jährige mit dem Vilardi oder mit dem Kupari. Und dann haben wir mit Fellow schon ein bisschen eine Erfahrung, aber eigentlich wirklich Leute, die Top-Hockey-Alter haben, die sich noch weiterentwickeln können oder eben schon ein bisschen etwas erlebt haben und die sich in das Teamgefüge eigentlich einfügen sollten. Ja, eigentlich wirklich tip-top. Und jetzt sind noch so ein bisschen Berichte rausgekommen, dass je nachdem vielleicht eben halt doch nicht alles auf Abschied steht, bei einem Connor Hellebuyck zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da noch vor Saisonbeginn eine Verlängerung wird raushauen, aber okay, wahrscheinlich jetzt passiert es, das ist klar. Nein, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber ich glaube, wenn Winnipeg läuft und wenn die Mannschaft ein bisschen in den Fluss hineinkommt und wenn die Mannschaft ein bisschen an ihrer neuen Identität weitermeißelt, dann könnte das schon sein, dass die Core wieder ein bisschen zusammenrückt. Ich meine, es sind wilde Jahre jetzt in Winnipeg, man muss es so sagen. Also man hat mit dem Mark Scheifele jetzt eigentlich noch so der einzige. Der Blake Wheeler ist nicht mehr da, der war Captain. Wir haben das Captain-Amt weggenommen. Er hat jetzt, glaube ich, ist buyoutet worden.
Ja, ist
ausgekauft worden. Er ist jetzt, glaube ich, bei den Rangers auf einem Jahresvertrag oder so ähnlich. Ja, also es ist wirklich etwas gegangen. Und wenn nachher auf einmal so ein Nikolai Ehlers wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet, man hat halt auch mit einem Nino Niederreiter hat man einen geholt, der top in die Top 6 oder wenn es mal sein muss, auch nur in Top 9 reinpasst. Kyle Connor, wenn der seinen Scoring-Touch wieder findet oder kann einfach weiterziehen. Ich meine, der hat jetzt eigentlich auch nicht viel. Also, ich meine, er hat letztes Jahr nur 31 Goal geschossen anstatt 47, wie das Jahr vorher. Aber also, das ist eigentlich ein sehr gutes Kader. Und ja, also ich meine, mit Connor Hellebuyck im Goal, da ist einfach sowieso schon mal sehr, sehr viel möglich. Für mich gibt es keine Entschuldigung für die Mannschaft und für Rick Bowness, der Head Coach, sicher auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber nach dem Ausscheiden in den Playoffs letztes Jahr, wo Winnipeg in der ersten Runde gegen Vegas rausgefallen ist, hat er seine Mannschaft recht verrissen gehabt. Das war dort ein bisschen eine Headline gewesen, dass er sehr offen kommuniziert hat, wie enttäuscht er ist vom Einsatz von seiner Mannschaft. Und dann sind noch gewisse Spieler vor die Medien gekommen und haben gesagt, jo, wäre schön gewesen, wenn er uns das einfach so ein bisschen in der Garderobe gesagt hat, statt vor euch allen. Er ist aber weiterhin Coach. Das heisst für mich, dass das Management logischerweise hinter ihm steht. Und zwar mindestens so fest hinter ihm, wie auch hinter der Mannschaft. Und ja, ich hoffe, dass die wirklich am gleichen Strang ziehen können, weil ich sehe für das Team so ein bisschen ähnlich wie bei Dallas, muss ich ehrlich sagen, sehr viel Potenzial. Auf so von der Mischung her.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt, wo wir sie jetzt nochmal durchgegangen sind, bin ich aber überrascht. Also besser, als ich jetzt irgendwie auf den ersten Blick, irgendwie auf den ersten Gedanken gerade erwartet habe. Ich sehe sie aber eher so ein bisschen fringe-mäßig. Vielleicht kommen sie noch rein. Ich nehme sie jetzt nicht irgendwie so als Powerhouse, wo. Aber eben, wenn es, ich meine, Kyle Connor hat seine unumstritten seine Qualitäten, Josh Morrissey hat eine Mega-Saison abgeliefert. Mark Scheifele hat das Team. Kann das Team feiern. Vielleicht ist ja der Pierre-Luc Dubois einfach ein Stinkstiefel, wer weiß. Oder der Blake Wheeler.
Winnipeg hat schon lange vor dem Dubois Problem gehabt. Also, das ist sicher nicht. Aber ja. Nee, ich meine, wenn ich es mir jetzt so anschaue, ich muss sagen, jetzt, wenn wir so ein bisschen Central abschließen mit Winnipeg, für mich sicher in den Playoffs dabei sind Dallas und auch Winnipeg. Und dann habe ich eigentlich noch einen Platz zu vergeben, weil die anderen Wildcards, die werden im Pacific gehen, aus meiner Sicht. Und der letzte Platz, ich gebe noch St. Louis. Also für mich schaut Colorado das Jahr von außen rein.
Ich habe Dallas und Colorado und knapp rein. Nein, was habe ich gesagt? Doch, und dann wird es ja St. Louis oder Winnipeg sein. Nein, St. Louis habe ich, glaube ich, über Colorado getippt. Das heisst, Dallas oder, und Colorado St. Louis fix in den Playoffs und Colorado und Winnipeg, wo so ein bisschen um die Wildcard fighten.
Gut. Schlussendlich kommt es wieder alles anders. Von dem her müssen wir jetzt auch nicht allzu viel investieren in die Prognose. Aber es ist sicher immer spannend, um die Mannschaften ein bisschen unter die Lupe nehmen, nachdem so ein bisschen der ganze Staub sich gelegt hat von dieser Offseason und man mal ein bisschen sieht, wie sich die Kader verändert haben und was das für unsere Erwartungshaltungen bedeutet.
Das ist ja, der einzige Sinn. Der einzige Sinn von so Predictions sind ja auch nur irgendwie zum ein bisschen einstimmen.
Ja.
Das ist eigentlich der einzige wirkliche Sinn. Und natürlich der Wager, den wir noch am Laufen haben. Genau. Wo du noch nicht weißt davon.
Nein, das weiß ich wirklich noch nicht. Das war so ein nervöses Lachen von mir. nein, dann ich würde sagen, nächste Woche steht Metropolitan an. Wir nähern uns langsam im Mekka vom Eishockey mit der Atlantic Division, mit Everyone's Darling, wo ja, ganz klar dort was Energy sind. Das haben wir ja schon am Anfang von der Saison oder von der Episode besser gesagt angedeutet. Müsst euch nicht mehr lange gedulden, in 2 Wochen ist es soweit. Ich würde sagen, wir sind guten Mutes, dass wir unser Schedule weiterziehen können, auch mit nächster Dienstag und so. Meistens ist das jetzt der Moment, wo wir das Versprechen machen, auch schon das Todesurteil für die Episode nächste Dienstag. Aber wir hoffen es natürlich nicht. Ja, ich glaube, bei dem lassen wir es, oder?
Ja, ja, nicht mehr zum Beitragen.
Tipptopp, dann wünschen wir euch allen eine ganz schöne Woche. Und ja, bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao zusammen.
Schöne. Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Shifley.
Hi, I'm Nathan MacKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mark Giordano. Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
JVR.
Pigeon.
Pigeon!
Woo! Woo! We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys, I think that's always the good memory about talking about a pigeon.